Werbung. Der Arcade Highscore Podcast wird euch präsentiert von Krombacher Spezi. Fruchtiger Orangensaft und prickelnde Cola machen Krombacher Spezi zur perfekten Erfrischung in euren Gaming-Sessions. Und nun viel Spaß mit der Episode. Round the board. Willkommen! Viele kennen ihn unter dem Namen Casper. Ich kenne ihn seit längerem unter dem Namen Benjamin. Ich sage sogar Ben.
Ben, so. Auf geht's.
Okay. Das Konzept der Sendung, wie ihr schon wisst, liebe ZuhörerInnen, ist, dass unsere GästInnen ein Spiel mitbringen, welches deren ersten Berührung mit Videogames war oder halt deren Lieblingsspiel oder deren Hassliebespiel, was auch immer. Und dein Game war, Benjamin?
Ich kann den englischen Titel, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen, weil wir es natürlich immer so dorfbärendig immer deutsch aussprechen. Day of the Tentacle. Day of the Tentacle.
Heißt es in Deutsch Tag des Tentakels?
Um das Feeling, um den Spirit wieder aufleben zu lassen, von sagen damals. Wir natürlich Day of the Tentacle.
Day of the Tentacle, richtig. Gibt keinen deutschen Titel. Und das ist auch manchmal gut so. Weißt, wusstest du, dass eigentlich manche Titel in Filmen zum Beispiel komplett falsch übersetzt werden? Stirb langsam, Die Hard. In Polen zum Beispiel wurde der Film The Day After Tomorrow ganz frei übersetzt, übermorgen.
Aber es stimmt ja auch.
Irgendwie schon. Aber es hat nochmal so eine andere Wirkung. Okay, du hast Day of the Tentacle. Und Day of the Tentacle kam raus 1993 und ist ein sogenanntes Point-and-Click-Adventure.
Ein Point-and-Click-Adventure.
Magst du unseren ZuhörerInnen, die vielleicht nicht mit diesem Begriff anfangen können, kurz erklären, was das für ein Spielprinzip ist?
Beliebte Titel dieser Serie? Monkey Island.
Fakt.
Day of the Tentacle. Maniac Mansion.
Richtig, das ist der Vorgänger von Day of the Tentacle.
Der sogar Easter Egg-mäßig auch noch in dem Spiel vorkommt.
Yes.
Da hat man eine Protagonistin oder einen Protagonisten in diesem Spiel. Und man erlebt ein Abenteuer, wo man spitzfindige Rätsel lösen muss. Und dann kann man so Items sammeln. Man klickt zum Beispiel auf eine Tür und dann fragt die Tür, öffnen, ja, nein.
Genau,
und dann öffnen die Tür und so. Also man pointet auf irgendwas.
Genau.
Und dann klickt man
das. Dann passiert was. Ja, richtig. Es sind halt Abenteuerspiele, bei denen man halt mit kniffligen Knobeleien auch mal dann halt auf die Lösung kommen muss. Und die waren meistens bei den Spielen von LucasArts, wo du schon meintest, Monkey Island oder halt Manic Mansion. Es gab auch Sam & Max zum Beispiel.
Sam & Max war übrigens auch obergeil.
Mega geil. Full Throttle gab es. Es gab dann die Indiana Jones Reihe. Es gab auch um einige Star Wars Spiele, glaube ich, vielleicht sogar. Der Clou an der ganzen Sache war, dass das Ganze mit einer riesengroßen Portion Ulkigkeit
oder war wirklich
so ein riesengroßer Ulk noch drüber war, dass man auch einfach mal bei diesen Point-and-Click-Sachen nicht zum Beispiel war, Schlüssel mit Tür verwenden, Tür geht auf, sondern auch mal Sachen vorkamen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mülleimer umtreten, Hamster fällt raus, Hamster nimmst du, tust den Lüftungsschacht, der läuft dann da durch und dann am Ende kommt dann in einem anderen Level, in einer anderen Dimension. So.
Bei Day of the Tentacle tatsächlich genauso.
So, dass dann da irgendwas dann passierte. Kurz zur Story. In der Hauptrolle ist der verrückte Wissenschaftler Dr. Fred Edison. Er hat zwei Tentakel als Haustiere erschaffen, Purpur-Tentakel und Grün-Tentakel. Einer der beiden trinkt von einer radioaktiven Giftbrühe, wird bösartig und möchte die Weltherrschaft an sich reißen und die Menschheit zu seinen Untertanen machen. Um dieses Unheil wieder gerade zu biegen, muss man nun mit den drei Charakteren Bernard, Hoagie und Laverne in der Zeit umherreisen. Das läuft natürlich auch nicht wie geplant und alle drei landen in unterschiedlichen Jahrhunderten. Hoagie 200 Jahre in der Vergangenheit, Bernard bleibt in der Gegenwart und Laverne befindet sich 200 Jahre in der Zukunft. Alle drei Zeitebenen haben Auswirkungen aufeinander, doch dazu später im Gespräch mehr. Wie kommt's zu diesem Titel, Benjamin? Hast du das damals zu Release gespielt oder was verbindest du mit diesem Game?
Als ich in Amerika aufgewachsen bin, hatte sehr früh meine erste Konsole schon. Ich glaube, irgendwie als ich 6 oder 7 war, kam der NES, glaube ich, in Amerika schon raus. Und dann hatte ich auch relativ früh so einen Sega Mega Drive, dann SNES. Dann hatten bei uns in der Nachbarschaft, hatte auch einer Neo Geo gehabt. Dann habe ich mir von meinem Konfirmationsgeld einen Jaguar geholt. League. Dümmste Investition meines Lebens. Weil man die Spiele dafür nur aus Japan importieren konnte. Und das war alles
auf Japanisch auch.
Ridiculously teuer auch. Ja. Und das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Aber ich war schon immer so konsolig unterwegs.
Ja.
Und ein Gamer.
Yo.
Ich würde schon sagen, ich war schon auf eine Art ein Gamer. Einer meiner besten Freunde zu der Zeit, der Kai, Der hatte aber keine Konsole. Der hatte nämlich ein 486er, Leute.
PC.
486er PC war damals ein Ferrari.
So.
Aber ich glaube, der Vater hat auf jeden Fall irgendwas mit Computern machen müssen und die hatten deswegen einen geilen Computer. Mhm. Und dann haben wir bei Kai irgendwann angefangen, PC zu zocken. Mhm. Und der hatte dann Day of the Tentacle. Und vor allem mit dem Spiel verbinde ich halt so, irgendwas emotionalisiert mich daran. Ich gucke auch in relativ regelmäßig, gucke ich mir so Playthroughs an. Mhm. Und dann habe ich direkt so ein unbekümmertes, nostalgisches Gefühl, wie so ein Rockdad, der sich zu Hause hinsetzt ja. und AC/DC Hells Bells anmacht ja. und sich fühlt wie mit 17
in der
Dorfdisco ja. Ja. auf seiner Möff irgendwie so.
Ne? Total. Was du ansprichst, ist, dass, glaube ich, ganz, ganz viele verbinden, dass du halt diese alte Grafik, diesen Pixel-Stil, dieses 2D-animierte, dann diese geile MIDI-Musik, dann sowas halt auch, dass man halt das ganz, ganz, ganz viel triggert in einem mit Nostalgie, wie du schon so schön sagst, richtig.
Dieses Zusammenrätseln irgendwie. Also ich weiß, dass wir für das Spiel, um das durchzuspielen, relativ viele Wochen gebraucht haben, weil es tatsächlich so, des Rätsels Lösung war oft ultra hanebüchen.
Total.
Und das war ja, junge Leute, lang vorm Internet. Also es gab nicht dieses, okay, wir kommen jetzt irgendwie nicht weiter, kommen wir suchen auf Alta Vista. Oder Webcrawler.
Netscape.
Wir suchen jetzt die Lösung und dann ja. klicken wir das schnell da rein.
Richtig.
Und so. Bis man auf diese Mülltonne kam. Oder es gab auch irgendwas mit, also das Spiel findet ja so im, in Anführungsstrichen, jetzt. Und dann gibt es eine Vergangenheit und dann gibt es
genau.
eine Zukunft. Und
genau.
Gab es in dieser George-Washington-Welt, da musste man dann auch mit so roter Farbe so einen Apfelbaum anmalen.
Richtig.
Dann dem sein Gebiss klauen.
Richtig.
Und das wem anders einsetzen. Und es war halt stellenweise ridiculous.
Ja, da kann man ja nicht drauf kommen, mit logischem Denken eigentlich gar nicht. Das ist ja wirklich, wie schon erwähnt, diese Ulk-Geschichte einfach dahinter. Und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, dann schaut euch mal ein Let's Play an im Internet. Super funny. Oder am besten spielt sogar selbst. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Erfahrung, die ist einzigartig.
Dann war es dann immer so, na, ich übernachte heute bei
Geil.
Kai. Und dann, ja. dann mussten wir natürlich irgendwie um 10 ins Bett und dann haben wir uns doch wieder ins Arbeitszimmer Klar. geschlichen und dann so bis morgens
ja.
2, 3, 4 dann noch so heimlich weitergezockt und irgendwie war das dann auch so lange wach bleiben und so irgendwie so auf eine Art eine LAN-Party, bevor es eine LAN-Party
genau.
gab. Genau. So.
Und dann irgendwie Chips und Cola. Und das
ja,
war das
sicher.
Größte der Welt.
Diese Cola-Dosen auch, wo alle Fußballvereine drauf waren, die jeder aus
ja.
unserer herrschaftlich alten
ja.
Generation gesammelt hat.
Absoluter Fakt. Du hast es gerade schon erwähnt, du bist in Amerika groß geworden. Mit wie vielen Jahren kamst du nach Deutschland?
Ich musste so 10, 11 gewesen sein.
Und die Jahre davor in Amerika, wie war da das Videogaming? Gab es Arcadehallen in Malls und solche Geschichten? Oder wie hast du damals, wir reden ja dann von den 90ern, wie bist du an Videospiele rangekommen und wie hast du dann deine Informationen eingeholt? Im Vergleich zu Deutschland, falls du dann einen Vergleich ziehen könntest.
Also ich weiß noch, dass ich irgendwann, ich kann die Jahreszahlen nicht nennen, aber da muss der NES relativ, da muss der neu gewesen sein, ob ich jetzt 5, 6, 7, 8 war, keine Ahnung. Mhm. Und dann kam ich von der Schule nach Hause und mein Stiefvater hat sich ein Nintendo geholt und dann hat er so Super Mario gespielt. Dann habe ich Super Mario gespielt und ich war direkt irgendwie hooked.
Yeah.
Kannte aber vorher natürlich auch so Arcade Halls,
yeah.
Die yeah. halt in Malls über waren oder auch zum Beispiel, es gibt in Amerika auch viel so, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so, dann gibt es da so eine Kartbahn und aber auch Bowling, aber yeah. auch eine Arcade, also wie so eine.
Und Airhockey.
Und ja, Airhockey ist das Geilste.
Das ist das Beste.
Airhockey ist wirklich.
So ein Fun Place einfach.
Ja.
Wo es dann auch so Lasertag gab.
Und Pizza.
Genau.
So.
Und genau. so Greifautomaten.
Ja, sicher. Ah. So, dann war ich total Nintendoisiert.
Mhm.
Und ich glaube auch zu der Zeit Amerika komplett Nintendoisiert, weil ich weiß, es ist relativ schnell, dann gab es auch so Mario Cornflakes und dann gab es auch die Zeichentrickserie.
Ja, richtig.
Dann war ich auch in so einem Nintendo Club, wo es auch ein Magazin gab.
Richtig, ja, gab es in Deutschland auch, ja.
In diesem Magazin. Mhm. Und ich war halt sowieso ein Drini und ein Gamer und habe immer meine Games gezockt. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und hier war der NES aber noch gar nicht draußen.
Ja.
Und es gab auch nicht so, wir sind halt auf ein Dorf gezogen, Almena, wo meine Oma lebt. Da haben wir dann irgendwie die erste Zeit gelebt. Und die ganzen Kids kannten das auch gar nicht. Das hat dann noch mal irgendwie gedauert, bis der Nintendo irgendwie hier rauskam. Oder zumindest aufs Dorf kam. Ja, aber es war so, in Amerika aufwachsen war es sehr natürlich. Ich habe das Gefühl, dass es hier erst dann einfach noch mal so 10 Jahre später so nachgereift.
Ja, und diese Malls und diese Arcades, wie du erwähnt, das ist mir auch aufgefallen damals im Türkei-Urlaub zum Beispiel als Kind, dass es da einfach am Strand Arcade-Halls gab und dann hast du dir Jetons gekauft und konntest einfach an jedem Automaten spielen. Wie alt war ich? 6, 7? Und ich konnte trotzdem Mortal Kombat spielen. Hat da niemanden gejuckt halt. Und hier in Deutschland war es dann einfach so, Lasertag, Arcade Halls, kannte hier keiner einfach. Und es war halt so, es gab einen, der hat eine Konsole gehabt. Oder Gameboy war auch so ein Ding damals, mit 6, 7 Grundschulzeitalter. Dass das dann einfach so das Einzige war, wo man sich da irgendwie mit Videogames befassen konnte.
Alter, Gameboy, das Link-Kabel. Wie sick war das eigentlich?
Also, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr wesentlich jünger seid als ihr, dieses ganze Mobile-Gaming mit Freunden zusammen online spielen, irgendwie, keine Ahnung, das ist alles natürlich damals einfach Future-Shit gewesen. Es war wirklich unvorstellbar, dass zwei Leute in einem verschiedenen Raum oder in verschiedenen Räumlichkeiten zusammenspielen konnten. Das kam natürlich alles sehr, sehr, sehr viel später. Sehr schön mit dem Death of the Tentacle Retro 4. Also ich glaube, das könnte bei sehr, sehr vielen Leuten, die videospielaffin sind, eins der Titel sein, die genau das nämlich hervorholen. Dieses Feeling von früher am PC sitzen, zusammen knobeln. Man verbindet was gemeinsam, man schafft was zusammen und diese Musik. Und wie du schon erwähnst, dieses Spiel war ein Spiel, welches man über mehrere Wochen spielen konnte, halt aufgrund der Tatsache, dass man halt voranschreiten musste. Es war jetzt kein, wenn wir mal ein Sportspiel, FIFA zum Beispiel, wo du eine Partie spielst und dann machst du es aus, sondern du musstest vorankommen und es gab eine Story und am Ende hat man das Spiel dann halt durchgespielt. Hast du es mal durchgespielt? Weißt du das noch?
Ich weiß, dass wir es irgendwann gelöst haben.
Geil.
Ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass wir an manchen, ich sag mal jetzt Rätseln, dann haben wir so Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie gezockt und dann haben wir die ganze Zeit in der Schule zwischendurch noch überlegt.
Geil.
Und dann erst am Wochenende später irgendwie dann zufällig irgendwer oder es haben irgendwie so Freundinnen oder Freunde aus der Schule haben das gleichzeitig gespielt und waren so, nee, ich habe das so und so gemacht. Ah, krass.
Mega gut.
Deswegen, ich weiß, dass wir es durchgespielt haben, aber dass es endlos lang gedauert hat.
Das war mega schon gut.
Auf eine Art ein Wegbegleiter dann auch.
Sagte der Titel Baphomets Fluch etwas?
Ja, sicher.
Weil das ist ja auch so ein Point-and-Click, der später dann so in den, weiß nicht, späten 90ern dazu kam oder Anfang 2000ern. Die waren so ein bisschen ernster. Aber das war ja auch dieses selbe Prinzip, sammle Statue, lege Statue auf Dings und sowas halt. Also das ist auf jeden Fall mir auch dann direkt eingefallen, als du halt deinen Point-and-Click dann hier erwähnt hattest. Vor kurzem kam ein sehr schönes Spiel raus, vor 3, 4, 5 Jahren, denke ich. Das heißt Trüberbrück. Schon mal gehört?
Nee.
Das ist von einem deutschen Studio und da spricht zum Beispiel auch Norma Tschirner, eine Stimme von dem Spiel. Und das ist so ein bisschen Clay-Animation-mäßig gemacht worden.
Nora Tschirner?
Yes, Norma Tschirner. auch das sehr zu empfehlen. Auch für die Zuhörerinnen da draußen, falls ihr Lust auf einen Point-and-Click bekommen habt, sehr zu empfehlen, solche Spiele. Benjamin, wir haben ein kleines Quiz mit so ein bisschen Trivia für dich vorbereitet, passend zu dem Spiel. Und wir schauen mal, wie gut du dich schlagen kannst bei diesem kleinen Trivia-Quiz. Eine ganz kleine Einstiegsfrage mal. Ja? Okay, pass auf. Was dient den Charakteren als Zeitmaschine?
Ein Klo.
Right.
Oder?
Ja. Soundeffekt dann machst du drunter, ne? Sehr gut. Es sind die Dixie-Klos, auch im Spiel genannt, die Crone O'John. Wir haben einige Zitate und Dialoge aus dem Spiel rausgesucht und du bekommst immer 3 mögliche Antwortmöglichkeiten und musst erraten, welches davon richtig war.
Okay.
Wir haben Bernard und die Nurse Edna Edison. Ja? Bernard kommt ran und fragt, how's Dr. Fred? Die Nurse sagt, he's doing much better now that he stopped sleepwalking. Bernard fragt, how did he stop sleepwalking? Und jetzt kommen 3 Antwortmöglichkeiten, was die Nurse antwortet. A. He's taking his vitamins. B. He stopped sleeping. C. He ties himself to his bed.
He ties himself to his bed?
Wrong.
Ah!
Genre-typisch ist die Antwort, he stopped sleeping.
Ja.
Na klar.
Stimmt, weil der immer so getüdelt hat in so einem Zimmer.
Alright, nächstes Zitat. Gosh, I hope this isn't like the primitive, dangerous microwave ovens of my century. Those things could really pop a blank space good. Und das ist eine Manic Mansion Referenz. Und jetzt das Füllwort: A, can of beans, B, hamster, C, egg.
Hamster.
Boom, richtig.
Yes, da ist er.
So.
Da ist er.
Denn bei Manic Mansion musste man ein Rätsel lösen, indem man einen Hamster, sorry for that, aber in einer Mikrowelle stecken musste. Und dann, das war halt der Lösungsweg damals bei Manic Mansion.
Don't do this at home.
Letzte. Hoagie sagt, great, I'm stuck in colonial times. Tentacles are taking over the world and now, blank space. A, my stomach starts to rumble. B, the toilet's backing up. Oder C, I start sleepwalking.
My tummy starts to rumble.
Quatsch. Damn. The toilet's backing up.
Das eine hat ja mit dem anderen irgendwie auch zu tun.
Sehr gut. Einer von drei richtig. Ist ein guter Schnitt.
Nee.
Nee. Ich wollte den freundlichen Moderator.
Ich hatte aber, ich habe gestern noch mal ein bisschen über Dot nachgedacht. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß immer noch, wie die alle heißen.
Ja.
Bernard.
Yes.
Hoagie.
Yes.
Laverne.
So.
Heftig.
Dein Favorite?
Hoagie natürlich.
Na klar, Hoagie.
Weil der ein Rocker war. Ja,
klar, ist ein Rocker.
Der war ein Roadie. Ja. Das finde ich so krank.
Ja.
Ja.
Hoagie, sehr geil. Alright, Day of the Tentacle, wunderschönes Spiel. Auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Second Playthrough möglich. Jetzt nach wie vielen Jahren? 30 Jahren danach kann man es nochmal spielen.
Das kann man doch mittlerweile. Ich weiß noch, das Spiel war früher auch auf so 8 Disketten.
Mhm.
Und es ist eigentlich auch echt heftig, wie viel Ahnung in Anführungsstrichen, man auch irgendwie von Computerkram haben musste, um so einen Spielangang zu kriegen, weil man musste ja diese .com, .exe, man hat ja so eine, für die jungen Leute, man hat ja so eine Diskette reingetan und dann gab es ja dann immer so 12 Textdateien und 5 Blablub-Dateien. Richtig. Und man musste dann schon wissen, dass so eine .com oder .exe irgendwie funktioniert. Und ich weiß noch, dass wir das Spiel hatten, das war so ein Stapel Disketten und da waren einfach so Gummibänder drumrum.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Und die muss man installieren und dann darf nichts schief gehen und sowas halt. Das war kein, du steckst es rein, so wie bei Konsolen halt, Plug and Play, diese Cartridge rein und dann abfahren. Sondern du musstest auch natürlich auch noch, dein PC musste einige Anforderungen erfüllen halt, ne, mit Grafikkarte und Sound und solche Geschichten.
Und, aber das Spiel müsste doch mittlerweile eigentlich sogar.
Das kriegt man recht easy. Das so hat schon ganz viele Remakes bekommen, auch auf PlayStation sogar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auf dem PC super easy emuliert bekommt.
Aber mir ist aufgefallen, dass so, als ich heranwachsend war und mein kleines Hirnchen auch heranwachsend war, mein kleines Herzchen und mein kleines Seelchen so, da war das total wichtig, sich auch in so eine Welt zu immersen und so und irgendwie sowas, so ein Rätsel zu lösen oder so einen Knoten zu entwirren oder so. Und ich bin ja schon immer noch so ein Minigame, ein kleiner Gamie.
Der Gamie ist im Herzen.
Ganz mini, ganz bisschen. Und da hat es mich neulich wieder, war ich so, Mann, ich habe doch früher immer diese Rätselspiele geliebt.
Ja.
Und mittlerweile sind mir das zu viele Rätsel.
Ja.
Ich hab Heavy Rain probiert.
Oh ja, sehr gutes Spiel.
Ja, aber ich war einfach nach 2-3 Tagen schwer genervt.
Ja.
Red Dead Redemption 2 haben wir, glaube ich, so, also meine Frau Lisa und ich, haben wir dann, glaube ich, so 2 Wochen intensiv gezockt. Und dann sind wir an einer Stelle nicht weitergekommen. Dann war es einfach so, ey, fuck it. So. Und ich weiß nicht, was das ist. Weil ich glaube, dadurch, dass Videospiele immer größer wurden und die Welten immer offener und alles immer größer, bin ich immer so ein bisschen so, ich habe ja schon irgendwie so einen Job in so einer Witzwelt. So, ne? Ich bin mir dessen bewusst so. Aber innerhalb dieser Witzwelt muss ich den ganzen Tag Probleme lösen. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, will ich nicht irgendwie von irgendeiner fiktiven Figur dem seine Scheißprobleme lösen. So. Und das klingt so stumpf, wenn man das sagt. Aber ich finde, selbst normale Spiele, zum Beispiel, ich habe dann irgendwann so, es gab doch diesen riesen Arkham Asylum Hype. So, ne?
Ja.
Ich liebe ja den Batman.
Das ist ein guter.
Batman, zweitbester Superheld.
Neben?
Spawn ist die absolute 1.
Super
gut. Leider den absolutesten Witzfilm aller Zeiten gekriegt.
Leider, ja.
Spawn ist das alle Universen ist das Beste einfach so. Und dann war ich so, ey, komm, Arkham Asylum, let's fucking go. Und ich dachte, das ist mehr so ein Jump'n'Run und so ein bisschen Leute verkloppen.
Ja.
Ey, und da hat Batman auch so viele Probleme. Und dann musste ich irgend so einen Schlüssel finden. Ey, Leute, ich habe diesen scheiß Schlüssel nicht gefunden. Und das war das dritte Rätsel. Das war ganz am Anfang vom Spiel. Ja. Und da war meine Lunte auch ein bisschen kürzer. So, ich meine, wir kennen uns ja auch schon länger.
Ja.
Vor 10 Jahren war ich auch um einiges ungehaltener als jetzt. Und ich weiß noch, dass ich so einen Controller an die Wand geschmissen habe. Ich war so, Batman braucht keinen Schlüssel, der kann doch die Tür eintreten.
It's Batman. Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, also da wie du schon erwähnst, dass wenn man halt so eine kleine Pause hat zum Videospiel generell, dass sich einfach sehr viel getan hat dann zum Beispiel. Dass einfach auch der Sprung von 2D zu 3D, dass man halt einfach viel räumlicher gucken und spielen und sich bewegen kann, dass das ja auch schon erstmal wieder, so blöd klingt, aber erlernt werden muss. Dass man wirklich dann wieder gucken muss, okay, wie steuere ich eigentlich das ganze Ding? Früher gab es links und rechts laufen. Heute muss ich mich 360 Grad drehen können und dann auch noch als Batman kämpfen, Rätsel lösen, fliegen etc. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da wieder so ein bisschen reinfinden muss erstmal. Werbung. Zeit für eine Pause. Beim Checkpoint saven, den Controller wieder aufladen und euch mit dem fruchtigen Geschmack von Krombacher Spezi refreshen. Weiter geht's nun mit der Episode, präsentiert von Krombacher Spezi.
Da gab es wirklich so einen Break, so von, ich habe viel gezockt, bis ich habe dann länger nicht gezockt und wollte dann wieder zocken. Und was mittlerweile ganz normal ist, ist doch, dass man quasi, zumindest bei der PlayStation, mit dem linken Nupsi.
Dem Nupsi?
Da dreht man sich links, rechts.
Genau.
Und mit dem anderen Nupsi, guckt man hoch, runter. So. Und das kann ich nicht. Ich habe die Generation verpasst, wo man das lernt. Und das kann jetzt, glaube ich, können jetzt alle SpielerInnen einfach so ganz instinktiv.
Ja, weil die so damit groß geworden sind, klar.
Und ich kann das nicht. Dann kommen dann so bei Resident Evil oder so, da kommen dann Zombies auf mich zu, die schießen die ganze Zeit in die Luft. Ich kann das so. Und da habe ich, glaube ich, so, das war, glaube ich, so eine elementare Entwicklung innerhalb von Spieleentwicklung. Mhm. Wo wenn ein Spiel das hat, dann bin ich schon raus, weil ich das einfach nicht kann.
Und das innerhalb kürzester Zeit natürlich, ne? Weil ich glaube, Videospiele ist ein Medium, was rapide gewachsen ist. Einfach dann, wenn du überlegst, Pac-Man ist jetzt 40 Jahre her. Und Super Mario ist jetzt 30 Jahre her. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, you name it. Und auf einmal hast du heute so Spiele wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2, was halt einfach super realistisch aussieht. Ich wollte auf ein folgendes Spiel zu sprechen kommen, weil du gerade schon erwähnt hast, dass du halt nach einem langen Arbeitstag möchtest du einfach nur noch entspannen und irgendwie dieser Welt entfliehen und nicht weitere Probleme lösen. Und alternative Titel, die du genannt hattest als dein Spiel für heute, war auch unter anderem Journey.
Oh, Leute. Journey ist für mich Postrock und Clams Casino und Ambient Jazz als Tätigkeit.
Richtig.
Man ist ein schwebender Geist.
Oder
man ist
so ein Spirit.
Man ist so ein Spirit, der einfach durch so eine Wüstenei irgendwie schwebt. Und man muss auch gar nichts so richtig machen.
Nee, man muss dem Level folgen.
Man muss immer nur so mit dem Flow gehen und an das Ende ankommen. Und dann gibt es am Ende von jedem Level gibt es ja eh diesen Moment, wo sich das alles dann so schön auflöst.
Richtig.
Die Musik ist ja einfach nur so ein meandernder, ganz toller, schöner
wunderschön
Drone.
Ja.
Irgendwas zwischen so Enya.
Ja, ja, viel und, Flöten auch.
Und aber so ganz, ganz pleasing.
Mhm.
Und ich weiß auch, wie seltsam das klingt, wenn man das sagt.
Mhm.
Aber als das Spiel vorbei war, an dem Ende ich habe jetzt nicht Tränen geheult, aber ich war unendlich überwältigt. Und das ist ganz schwer zu erklären, wenn man das nicht gespielt hat.
Absolut. Und das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du ansprichst. Nämlich, dass Videospiele etwas in einem triggern können, was zum Beispiel Filme nicht schaffen. Man partizipiert ja richtig an dem Spiel. Du bist ja dann halt in dem Moment der Charakter, den du dann steuerst. Und deswegen kann es natürlich dann auch sein, dass ein Spiel dich wesentlich mehr berührt, weil du wesentlich mehr Zeit damit verbracht hast und Entscheidungen getroffen hast, die dann halt zu diesem letztendlichen Ende dann halt führen. Ne?
Aber da kennst du dich mehr aus.
Hm.
Ich weiß noch, dass als ich habe Journey gespielt bei der Silkasoft.
Ja,
Shoutout.
Ja.
Shoutout an den Tom. Der hat mir das nämlich empfohlen, weil der meinte nämlich auch so, ey, ich habe das gespielt, ich hab grad richtig geheult, das war so schön. Und habe ich mich natürlich in guter Manier erstmal irgendwie so relativ lange drüber lustig gemacht.
Mhm. In guter Manier.
Wie man das so macht.
Wie man das dann reagiert.
Wie man so. Und dann war ich so, nee, das spiele ich jetzt auch. Und das geht, das ist ja, da geht's ja um gar nichts. Das kannst du ja schon so um 3 anfangen und um 19 Uhr mit fertig sein. So.
Total.
Und da war ich auch genauso überwältigt. Und wenn man aber jetzt so Reviews drüber liest, dann war das ja schon irgendwie so nicht ein Meilensteinchen.
Doch.
Ein Indie-Meilensteinchen.
Auf jeden Fall.
So. Mhm. Ist das ein Genre?
Ich könnte nicht den Finger drauf legen, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn VideospielerInnen in der Bubble drin sind, jeder und jede kennt Journey, denke ich mal. Das ist halt so ein Spiel, wie was du neben Super Mario legen kannst, was du neben Need for Speed legen kannst, wo du weißt, okay, das Spiel auf jeden Fall. Wie man das Genre nennt, weiß ich leider nicht. Ich glaube, es ist so ähnlich, als würde jemand sagen, hey, Midsommar ist ein Horrorfilm, aber.
Ja.
Ne? So diese eine kleine Twist dann dabei. Und
ähnlich übrigens, sorry,
gerne.
Ich unterbreche. Ich bin der Unterbrecher.
Nein, gerne.
Ähnlich, übrigens hatte ich das auch mit Braid. Kennst du das Spiel
ja, Braid? Ja, schönes Spiel.
Mit dieser Zurückspulfunktion.
Mhm, mit diesem kleinen Männchen dann, ne?
Und da, das hat auch so ein überwältigendes Ende. Das ja. ist auch so ganz emotional. Vielleicht ist es auch eher, vielleicht bin ich einfach eine Indie-Game-Maus. Vielleicht.
Definitiv.
Ich fand auch Super Meat Boy total
Wahnsinn,
geil.
Wahnsinn, ja.
Sowas finde ich irgendwie geiler als ja, so, ja. heute kommt das neue Super Warfare.
Open World in an Open World.
Ja.
Ja, und das kann natürlich total gut sein. Ich liebe auch Indie-Spiele, dass die halt einfach ein bisschen kompakter sind, ein bisschen schneller dann dahin kommen, wo man hin will, im Sinne von, du musst nicht 15 Sidequests machen und du musst nicht die ganze Welt erkunden, sondern hey, das ist die Plotline und dann let's go dahin. So.
Hier, unser Süßmaus-Kumpel, der hat doch dieses Minute-Spiel.
Minute.
Ja.
Sehr schönes Indie-Spiel. Und du warst ja auch schon mal in einem Videospiel involviert.
Ich war schon mal in einem Indie-Spiel involviert. Das stimmt.
Sag nochmal den Titel bitte.
Accounting.
Accounting hieß das.
Genau, der Silkasoft hat Musik für ein Spiel gemacht.
Welches konzipiert wurde von?
Von Justin Roiland, der auch Rick and Morty erfunden
Richtig.
Hat.
Richtig, ja.
Ich habe bei Accounting diverse Rap-Parts.
Exactly.
Auf Englisch.
Aha.
Und ich habe auch einen Rap-Song mit Justin Roiland zusammen
ja.
und mit Bones. Nicht Bones MC, sondern so Ami Bones.
Mhm.
Der heißt Who's That in That Tree? Kann ich sehr empfehlen.
Sollen wir auf Spotify auf die Liste packen? Gibt's
ja,
den?
Ja, kommt auch.
Kommt auf die Liste.
Kommt auch auf die Liste. Ey, vielleicht ist der Journey-Soundtrack ja auch auf
Spotify. Der ist Wahnsinn. Ich höre den so oft auf YouTube. Der Intro-Theme, Wahnsinn. Intro-Theme von Journey auch auf die Liste.
Gibt's das?
Ja.
Wirklich?
Ja, gibt es.
Das ist so pleasing.
Gibt's sogar auch, glaube ich, auf Vinyl.
Oh. Na, was?
Ja, gönn. Klar.
Sicher wird das gegönnt.
Es gibt ganz viele Vinyl. schöne Brücke, die wir schlagen können, nämlich Rap in Videospielen. Parappa the Rapper.
Habe ich damals gezockt.
Glaube ich dir hundertprozentig. Hast du durchgespielt? Oder war Parappa the Rapper ausschlaggebend dafür, dass du heute dein Geld mit Sprechgesang verdienst?
Ich weiß, da habe ich tatsächlich schon so Raps geschrieben. Mhm. Und ich weiß, wir fanden Parappa the Rapper ein bisschen trash,
mhm.
aber wir fanden es auch ein bisschen geil.
Mhm.
Und es gab auch auf PlayStation 1 so ein Dings, wo man Beats mitmachen
kann. Wo man Beats bauen kann. Da hat doch Sido mit B-Tide seine ersten Beats gebaut.
Da habe ich auch Beats drauf gemacht
geil.
Und drauf gerappt. Und
ja.
gleichzeitig, es muss relativ gleichzeitig mit Parappa the Rapper gewesen
ja.
sein. Und wir waren so, ach, Parappa the Rapper ist schon auch trash.
Ja.
Aber ich fand irgendwie dann trotzdem auch alles, was irgendwie gerappt hat, dann irgendwie dann auch cool.
Ja.
Ich fand auch dieses Def Jam.
Def Jam Fight Night.
The Fight for New York.
So, habe ich hier auch stehen auf jeden Fall.
Echt?
Ja, na klar. Nämlich, meine Frage wäre gewesen, angenommen, es gibt jetzt 2022 ein neues Naja, Def Jam kann es ja nicht mehr heißen, aber nennen wir es einfach mal der Kampf um den Rap-Thron.
Musik bitte.
Ja. Das ist natürlich dann das Thema des Spiels. Welche Fighter müsste es geben bei der Kampf um den Rap-Thron?
Deutsch-Rapper? Mhm,
nur Deutsch-Rap.
Natürlich Kapi.
Dabei.
Ich glaube Raff. Raff wäre auf jeden Fall dabei.
Ja.
Wir hätten aber natürlich auch Shirin dabei. Und Bad Moms hätten wir natürlich auch dabei.
Und gäbe es dann wie bei Mortal Kombat, dass du so ein Tournament besiegen musst und am Ende kommt der Endboss und der Endboss wäre Torch?
Der Endboss wäre
Was wäre dein Supermove, wenn du beim Spiel dabei wärst?
Oh, mein Supermove. Heftig.
Mhm.
Ich bin ja bekannt für meine rauen Vocals.
Ja.
Rachendampf.
Ja.
Vielleicht ist das dann so ein Schrei. So
ja,
ein ganz
geil.
Lauter
ja,
Schrei,
ja.
was dann quasi so
ohrenbetäubend wird.
So ohrenbetäubend, vielleicht ja. läuft dann auch so Blut aus den Ohren, so Mortal Kombat-mäßig. Und dann verlieren die kurz so das Gleichgewicht,
ja.
weißt du? Und dann,
ja, ja.
und dann kann man dann so, ja.
Ah, das ist gut, das gefällt mir.
Aber müsste man auch checken, welche Phase das wäre, ne? Also ist es dann jetzt der leicht peinliche bunte Batik-Dad? Aber bekannt ist ja eigentlich, glaube ich, so die Schwarzphase. Das müsste dann alles so All
ja.
Black auch sein. Ne?
Ja.
Aber klar, man bräuchte auch Sido natürlich. Savage bräuchte man natürlich
Savage,
auch.
Ja. Bushido?
Ja, das wäre schon geil. Das könnte schon mhm. geiles.
Also wenn jemand gerade draußen zuhört, ne? Wir schreiben euch das Spiel. Crow wäre auch dabei.
Sicher.
Und der macht sie dann wird zu so einem großen
Panda. Die Orsons, man muss gegen alle Orsons. Und die Orsons können sich dann aber auch so auftürmen als ja. Special Move und die werden dann zu so einem riesen Einhorn.
Geil, das ist sehr gut. Das ist sehr
geil,
gut.
ne? Die
das
können sich
ist
so
sehr gut.
Assemblen.
Contra-K definitiv auch.
Boxen.
Oben ohne, na klar.
Mann, it just writes itself.
Oder? Eigentlich ist es doch, also es wundert mich wirklich, dass es nicht mehr so, kann auch ruhig ein Handy-Game sein mit so Deutschrappern irgendwie.
Ich glaube, Also ich kann ja so ein bisschen aus dem,
yes,
aus dem Häkelkästchen plaudern.
Mhm.
Ich glaube, dass sowas viel an der Lizenz scheitert.
Mhm.
Es gab ja auch schon so Panini-Album-Versuche,
ah,
wo dann aber nicht alle dabei sind, weil, also verstehe ich schon, du willst ja ein Panini-Album machen und du willst Fotorechte und unseren Namen dafür benutzen. Aber wie? Also du machst damit dann jetzt Millionen?
Genau.
Und wir
haben nichts davon.
Und ja, ich glaube, deswegen scheitert sowas oft am Verhandlungstisch einfach schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch nicht probiert wurde.
Das kann gut sein.
Und das macht ja auch Sinn, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Kapi oder ein Sido oder ein Materia in so einem Spiel hast,
ja,
da musst du dir Lizenzen einkaufen.
Absolut.
Und wenn wir drei, man kann ja auch sagen, der Sören sitzt hier bei uns.
Stimmt.
Wenn wir uns jetzt überlegen würden, so ein Spiel zu machen, und wir gehen an jeden einzelnen Verhandlungstisch, ne, und dann sagt der, ja, will ich 50.000, ja, will ich 100.000, will ich 30.000, bla, dann sind wir schon 10 Mio in den Miesen,
ja,
bevor es
losgeht.
Ja.
Und dann ist natürlich auch witzlos, wenn manche nicht mitmachen und man hat dann nur so ein halbvolles, wo du denkst, hä, warum ist Künstler XY nicht dabei?
Es gab doch früher auch immer so Fußballspiele, so International World Class Striker.
Mhm.
Dann hieß dann der deutsche Spieler nicht so Gerd Müller, sondern Gord Miller.
Genau, wo die Rechte nicht hatten. Ja, das hat ja Pro Evolution sogar ganz lange, wo du dann wusstest, okay, das muss auf jeden Fall Ballack sein, aber da hieß dann einfach dann Boller. So, ganz schlimm. Aber Musik und Videospiele liegen ja sehr, sehr, sehr nah beieinander. Natürlich kennt, glaube ich, jeder aus unserer Generation, dass halt Spiele wie zum Beispiel FIFA oder halt die ganzen Rockstar-Games wie Grand Theft Auto, dass die sehr, sehr, sehr große Sprungbretter für Bands waren. Shoutout an Portugal the Man und auch an Roosevelt, Freunde von uns, die auch schon in solchen Spielen mit dabei waren. Roosevelt bei NBA 2K, glaube ich sogar. Und jetzt ist meine Frage, wenn ein Song von dir für ein Videospiel verwendet werden soll, dürfte, welches Videospiel wäre das dein? Was wäre dein Wunsch-Videospiel?
Ich spiele eigentlich zu 97% nur noch Madden.
Sehe ich. Champion Sound zum Beispiel.
Madden wäre schon geil.
Ja.
Ich glaube auch tatsächlich, dass sich das so geschiftet hat mit dem, dass ich jetzt zum Beispiel hauptsächlich eigentlich nur noch Madden zocke. Mhm. Ist. Man muss ja öfter so Sachen so am Laptop machen irgendwie.
Mhm.
Irgendwas gegenhören oder so.
Mhm.
Da bin ich so oft so abgelenkt, weil ich dann irgendwann dann, ach, dann schreibt irgendwer hier und dann bla und dann kommt eine E-Mail rein da. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel was gegenhören muss, dann mache ich das immer, während ich Madden zocke. Weil ich dann geht es gar nicht um das Spiel, was ich spiele, sondern einfach nur, dass ich kurz auf Null bin. Oder wenn ich irgendwie eine ganz wichtige Entscheidung treffen muss, dann mache ich auch meistens wirklich dann Fernseher auf Mute, höre dabei keine Musik und gar nichts, sondern spiele einfach so 2-3 Spiele Madden und dann überlege ich mir so, wie ich das am besten handeln will. Das ist einfach wie so ein tolles White Noise auf eine Art.
Total.
Schwer zu erklären.
Total, ja.
Und wenn ich irgendwie einen Podcast hören will.
Richtig, das mache ich auch sehr oft. Einfach so ein No-Brainer-Spiel. Klar, man will irgendwie gewinnen beim Sportspiel oder so, aber dass man da nicht eine Story lauschen muss, dass man nicht Entscheidungen im Spiel treffen muss, die dann halt ausschlaggebend sind.
Meine Figur spielt auch schon irgendwie Saison im Jahre 2049 oder so.
Wie heißt deine Figur?
Ist mein Sohn.
Hunter?
Hunter Griffey.
Na klar. Sehr gut. Eine der abschließenden Fragen wäre, welches Videospiel muss noch entwickelt werden?
Was ich super, super, super spannend finde, weil ich aber auch so, ich fand auch immer Spiele geil, so wie Mad TV fand ich damals voll
mega
geil.
Mega gut.
Wo man quasi so einen Fernsehsender leiten musste und da musste man auch so Sendungen an- und verkaufen und so ein Fernsehprogramm machen und so. Das fand ich total geil. Und ich fand aber auch, im heranwachsenden Alter habe ich, glaube ich, fast jedes Bundesliga-Manager gezockt.
Oh, ganz sehr exzessiv. Gut.
BMP, natürlich auf Disketten noch.
Ja.
Dann kam ja BMH.
Bundesliga-Manager, Hattrick.
Genau, und dann kam danach noch ein Bundesliga-Manager, was so ein bisschen, das war mir fast ein bisschen zu high-class.
Ja.
Das habe ich auch noch gezockt. Und das kombiniert mit, ich glaube, ich habe in der Musikindustrie jeden Fehler gemacht und jeden schlimmen Vertrag und jedes Fettnäpfchen mitgenommen.
Mhm.
So. Ich fände es eigentlich ganz geil, wenn es so eine Art Spiel gäbe, wo man aussuchen kann, ob man Künstlerin oder Künstler sein will oder A&R oder also dass man sich halt quasi eine Rolle in der Musikindustrie sucht und dass man dann quasi ein Produkt oder ein Projekt arbeitet, wie man das ehrlich machen würde, wo einem aber dann auch so subtil die Tücken der Industrie quasi, dass man die spielerisch lehrt. Ich habe ja irgendwann so aus meinen eigenen Traumata angefangen, auch oft junge KünstlerInnen so an die Hand zu nehmen, auch so, ey, wenn was ist, kannst du mich jederzeit fragen.
Ja.
Ich hab wirklich alles falsch gemacht. So.
Okay.
Und das ist so, das fände ich irgendwie spannend für mich. Fände ich auch geil, wenn man auch echte Lizenzen hätte, ne?
Sehr geil.
Ja, das fände ich schon irgendwie ganz nice. So Bundesliga-Manager, aber Musikindustrie-mäßig.
Ja.
Man kann entweder Plattenboss,
ja,
Künstler, Künstlerin oder A&R sein. Und das finde ich irgendwie ultra nice.
Und jetzt kommt die Good News, mein Freund.
Was?
Dieses Spiel gibt es.
Nein!
Das Spiel heißt Rockstar Ate My Hamster.
Was?
Kam raus 1988. Ist super alte Pixelgrafik. Lizenzen hatten sie nicht, aber die KünstlerInnen, die du aussuchen konntest, sahen aus wie Tina Turner, wie Phil Collins, wie Michael Jackson und Prince. Und natürlich ist es heutzutage lange outdated, das Spielprinzip, definitiv. Aber das war genau das Spiel, was du gerade erwähnt
hast. Nein.
Ja, Rockstar Ate My Hamster.
Hast du dir gedacht, dass ich das antworte?
Nein, null. Aber ich habe es damals gespielt und ich war super schlecht da drin. Es gab auch dieses Spiel, oh mein Gott, kennst du es noch? Wet? Diese Simulation, wo du ein Porno-Industrie-Imperium eröffnen musst, wo du dann einfach so einen kleinen, es war super bekannt, das Spiel. Es war auch super pervers und super
frivol.
Sketchy, frivol, sehr gut. Und diese Simulationsreihen, wie du schon gerade erwähnst, das war damals so ein Ding und das ist ein bisschen weniger geworden. Aber Rockstar Ate My Hamster, da guck mal gerne rein. Vielleicht ist das das Spiel, auf das du schon lange gewartet hast.
Geil. Aber zu diesen frivolen Spielen, ich habe früher natürlich auch immer Leisure Suit Larry.
Na klar.
Das war immer so zotig.
Total.
Und dann so zotige Tutti-Frutti-Jokes die ganze Zeit.
Abschließend möchte ich gerne mit dir ein kleines This-or-That-Game machen und du musst ganz impulsiv aus dem Bauch heraus entscheiden.
Ja.
Let's go, let's do this. Konsole oder PC?
Konsole.
Maus und Tastatur oder Controller?
Controller.
Sony oder Xbox?
Sony.
Nintendo oder Sega?
Nintendo.
Mario oder Sonic?
Oh, das ist schwer.
Oh, hast du einen kleinen Sweet Spot für Sonic?
Ja.
Oh, sweet.
Ich finde, Sonic sieht aus wie so ein Klugscheißer. Nee, auch dieses, wenn man so 5 Sekunden nichts macht, dann guckt er einen doch so an und tippelt mit dem Fuß.
Tippelt mit dem Fuß.
Nee, so. Sonic, das ist schon irgendwie geil. diese passive Aggressivität.
Wird es heute noch was? Spielen wir jetzt oder nicht?
Und halt dieses Rennen.
Und diese ganzen Coins. Okay, dann Sonic. Gut. Welches wäre dein Starter-Pokémon? Shiggy, Glumanda oder Bisasam?
Glumanda ist das Einzige, was ich kenne. Deswegen sage ich das.
Same. Pokémon oder Digimon?
Pokémon, ja.
Alright.
Niemand sagt Digimon. Beyblades oder... Mann, es gab doch eine Zeit lang so Sammeldinger, das waren einfach so
wie Pox.
So, ja! Beyblades oder Pox.
Weiter geht's. Solo oder Multiplayer?
Solo.
Online oder offline?
Dazu, also zu beiden kann ich was erzählen.
Let's go.
Ich habe dieses wundersame Gerät, die PS5, ultra zufällig bekommen. Mhm. Weil eine Person, die ich kenne, arbeitet in einem Angestelltenverhältnis und der Chef kind of out of his mind, warum auch immer, einfach jeder Person, die da gearbeitet gesagt hat, um die Uhrzeit sitzt du mit deiner Kreditkarte so da und da vor und du versuchst mir die PS5 zu holen. So. Das war so Ansage vom Chef. Mhm. Und dann haben da irgendwie so mehr als 3. Und dann, er hat aber auch eine bekommen, war so, wie die loswerden, ist euer Problem.
Sieh zu.
Und diese Person war so, ich will das überhaupt nicht haben.
Ja.
Und dann so, ich würde die einfach zum Originalpreis. Dann war ich so, nein, so schnell kriege ich die.
Ja.
So easy wird's nicht.
Ja.
Das war direkt der erste Drop. Mhm, da hatte ich dieses wundersame Riesengerät.
So. Das ist so orbitant groß, ja.
So comically groß. Ja. Und dann direkt Madden. Mhm. Let's effen go. Und dann war ich so, ey, komm, ich diese ganze Online-Zockerei, das ist mir eigentlich nichts, aber jetzt PS5, let's go. Und dann habe ich mit irgendwelchen Blagen, also gegen irgendwelche Blagen aus, weiß der Teufel, Texas oder so, online gespielt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die das nicht kapiert haben oder ob es einfach Arschlöcher waren. So. Mhm. Die waren re-rapped, die waren so 12, 13, 14. So.
Okay.
Die haben einfach scheiße über mich gequatscht die ganze Zeit. Also wie scheiße ich spiele und so. Und irgendwann ging es sogar so weit, dass wenn die sich aufgestellt haben zur Offense, dann haben die mir sogar den Play gesagt.
Okay.
Und mich trotzdem gefickt. Und dann war ich so richtig auch so, ich muss mich doch für diesen Arschlöcher hier nicht für dumm verkaufen lassen. Und seitdem nur noch solo und offline.
Ja, auf jeden Fall. Mikro aus.
Ich muss mich doch nicht mehr so plagen für dumm verkaufen. Ich habe mich selten schlechter gefühlt. Ich war so richtig zerstört. Und Lisa war so, was ist denn los? Ich war so, Mann. Und das fand ich aber auf einem Assi-Level eine 10 von 10.
Fiktion oder Realismus?
Mag ich den Realismus?
Ja?
Ja, irgendwie schon.
Spaß oder Simulation?
Simulation.
Ja? Dann ja. Doch lieber so mit, der Quarterback ist schon ein bisschen älter, deswegen ist der nicht so gut im Werfen. Dafür ist aber der Wide Receiver jünger und kann schnell rennen und so.
Ja, ja. Ich hätte schon auch Bock auf so Simulationen wie, Mann, es gibt doch auch so Trecker.
Ja, so diese Landwirtschaftssimulator
und sowas. Wenn man dann so in Echtzeit so ein Feld bestellen muss.
Richtig.
Finde ich schon irgendwie ganz geil.
Richtig. Ja, super. Ich würde diese Folge sehr, sehr gerne Mr. Sniffles widmen. Liebe Zuhörerinnen da draußen, ich bin Freund der Familie Griffey und du und deine Frau, ihr hattet ein Pferd in Red Dead Redemption 2 mit dem Namen Mr. Sniffles.
Ja, sie ist zu reckless mit Sniffles umgegangen. Der ist dann einfach von so einem Berg gefallen. Und dann habe ich irgendwann nachts so eine SMS gekriegt. Sniffles ist tot. Was?
Ja, Mr. Sniffles ist von euch gegangen. Das hat euch schon berührt, ne?
Ja, das hat, ey, also auf eine Art war das ein gravierender Einschnitt.
Ja.
Nee, weil man kann ja bei Red Dead Redemption am Anfang, dann geht man in so einen Stall, in so einem Dorf und dann man hat ja am Anfang ganz wenig.
Genau, du bist ja ganz wenig Taster.
Ganz wenig Taster.
Geiles Wort, ne? Bring mir zurück.
Moneten. Und dann war das so das mittelbeste Pferd.
Mhm.
Und man darf die Pferde aber nicht so triezen, weil die werden ja dann auch oll irgendwie. Dann ist die über Stock und über Stein immer auf 10 von 10 diesem ollen Pferd und dann Sniffles einfach über die Klippe gefallen.
Und da kam eines nachts die SMS. Sniffles ist tot.
Jesus. Sniffles, rest in power.
Rest in power. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Das war der Arcade Highscore Podcast. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann folgt und bewertet uns und empfiehlt uns gerne weiter. Der Arcade Highscore Podcast ist eine Produktion von Diffus und Parasomnia. Idee und Redaktion Sören Hochberg und Timo Salinjakli. Organisatorische und redaktionelle Unterstützung Pia Schneider und Torben Hodan. Fotos und Visuals Erik Heise, Konrad Schön und Arvid Bühning.